Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
René Nauheimer.
Alter?
63 Jahre.
Geburtsort?
Mainz.
Beruf? Und das ist jetzt schwierig, ne? Da hast du jetzt mehrere zur Auswahl wahrscheinlich.
Ich bin Polizeibeamter AD, also außer Dienst. Und gleichzeitig erster Beigeordneter in der Verbandsgemeinde Bodenheim, was ich als Ehrenamt jetzt innehab.
Hast du Hobbys?
Ja, Hobby bleibt in der Kommunalpolitik nicht viel übrig. Mein Hobby ist Kommunalpolitik. Und nebenbei versuche ich einfach, mich sportlich ein bisschen fit zu halten mit Laufen, Fahrradfahren, Fitnessstudio und ein bisschen Yoga.
Wobei, das ist ein spannendes Thema, können wir später drüber sprechen, dass ja tatsächlich in Rheinland-Pfalz die Kommunalpolitik ist tatsächlich auf Hobby-Ebene organisiert, ne? Wenn man das so sagt, ne?
Ja, das kann man.
Es sind Menschen in ihrer Freizeit, die es im Ehrenamt machen und Dinge entscheiden, aber das ist, ich glaube, das ist später ein ganz spannendes Thema.
Ja, das geht ja sogar noch weiter. Die Kommunalpolitik, also unsere Organisation, unsere Gesellschaft ist ehrenamtlich Freizeit gestaltet. Das ist eigentlich eine Geschichte, wo man sagen muss, ob das lange so weitergeht, kann man mal dahingestellt lassen.
Ich habe irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, wenn Ehrenamt ein Unternehmen wäre, ich glaube, es wäre das zweit- oder drittgrößte Unternehmen in der Bundesrepublik.
Das kann ich nachvollziehen.
Ja? Also es ist, wenn es alles unternehmerisch organisiert wird, ja. Es war wirklich so eine beeindruckende Zahl, ich habe sie leider nicht im Kopf. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Leben und leben lassen.
Ja, das ist mal die Menschen.
Das ist wie Weltfrieden. Ne?
Ja, aber ich sage das auch oft, was wünschst du dir, sage ich auch ganz oft Weltfrieden, aber das ist, ja. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Als erstes fallen mir natürlich die negativen Dinge ein. Ich kann schlicht Nein sagen. Das ist zum einen positiv, aber zum
anderen. Für die Leute, die vielleicht um Hilfe bitten, ist das natürlich positiv, ja.
Das ist, ja, ich denke mal, berufsimmanent. Aber für die Leute, die unmittelbar, also meine Familie und vielleicht auch Freunde, die unmittelbar mit mir zusammen sind, leben oder mit mir zu tun haben, ist das oft mal ein Nachteil.
Ja, aber das stelle ich immer wieder fest, egal was du nimmst, du kannst tatsächlich so eine positive Eigenschaft auch wieder umdrehen. Du findest immer irgendeinen negativen Anteil da dran, insofern, ja. Aber auf der anderen Seite ist Hilfsbereitschaft ja erstmal was Schönes, ja.
Kann krankhaft sein, aber ich hoffe, dass es nicht so weit ist.
Ja, ich glaube, du kannst es schon unterscheiden, naja, wenn es dann wirklich ernst wird.
Ich lerne dazu, ja. Immer noch.
Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit René Nauheimer. Er ist der erste Beigeordnete in der Verbandsgemeinde Bodenheim. Er kommt aus Nackenheim, wohnt in Lörzweiler und ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz, René Nauheimer. Wo bist du aufgewachsen?
In Nackenheim.
In Nackenheim.
Nackenheim am Rhein.
Okay. Also eine Kindheit auf dem Land,
auf Dorf? Auf dem Land damals noch, ja. Also ich bin Jahrgang 1960, bin in den 60er Jahren und 70er Jahren in Nackenheim groß geworden. Also in meiner Kindheit, da war das Land. Ja, Nackenheim hatte 2.500 Einwohner. Also so groß wie jetzt Lörzweil, Haxheim, Gaubischofsheim, also ein kleiner Ort.
Für mich ist aber Nackenheim heute auch trotz der Größe immer noch, es hat immer noch ländlichen Charakter. Es ist eigentlich noch ein Dorf, ne? Es ist ein bisschen größer, aber Dorf ist schon, oder?
Ja, also die eigentlichen Nackenheimer, die Kern-Nackenheimer kennen sich immer noch so von früher eben. Es sind natürlich die großen Neubaugebiete dazugekommen. Das ist so ein bisschen separiert dann, ja, kann man sagen.
Das heißt, Kindheit im Weinberg. Und all diese Dinge, die dazugehören?
Kindheit im Weinberg, genau so. Wir sind morgens aus dem Hof. Niemand wusste, wo wir waren. Also ich spreche jetzt so im Alter von 10, 12 Jahren. Aber meine Mutter hatte immer ein gutes Gefühl, weil, ja, konnte mir nichts passieren. Wir waren auf dem Land.
Und man hat ja auch, also das ist, ich weiß nicht, das ist heute, glaube ich, auch manchmal so, es gucken ja auch alle so ein bisschen drauf, ne? Das ist ja so ein Vorteil von Landleben, wobei das auch nicht immer was hilft.
Das hatten wir damals auch, ja. Wir konnten, also die Höfe waren überall offen, das hat einen jeder gekannt. Wir konnten überall hingehen. Die Freunde waren natürlich überall auch verteilt, also da ist nachgeschaut worden, ja.
Schule, dann auch in Nackenheim startend?
Schule in Nackenheim startend, dann später in Oppenheim. Abitur, muss ich leider gestehen, habe ich in Wiesbaden gemacht.
Ist alles in Ordnung. Warst du ein guter Schüler?
Nein.
Okay. Nein. Okay, kurze, klare Antwort. Auch
den zweiten Anlauf, war ein bisschen rebellisch in der Jugend.
Gut, das ist aber doch auch die Aufgabe der Jugend, oder? Ich finde, das darf man sein. Also erinnert mich an meine Zeit. Ja. Man hat halt Dinge gemacht, die man dann halt irgendwann auch später vielleicht auch gar nicht mehr versteht, aber man hat sie halt gemacht.
Ja war so. Im Nachhinein, manche Sachen vielleicht peinlich, aber wenn ich meine Kinder heute betrachte und an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich auch oftmals, wir könnten ein bisschen wilder gewesen sein. Jetzt sind sie ja auch schon groß. Und es war einfach Jugendverhalten damals.
Also ich muss manchmal rückblickend schauen, dass ich mich Dinge getraut habe, die eigentlich damals gar nicht zu mir gepasst haben, weil ich sehr zurückhaltend eigentlich war. Und ich habe aber trotzdem Sachen gemacht, die schon ordentlich waren.
Ja, das ist das Rebellische. Das geht dann irgendwann durch.
Ja, das ist auf der anderen Seite. Das heißt, du hast gerade gesagt, bist du irgendwann sitzen geblieben auch?
Oder? Einmal sitzen geblieben,
okay, ja.
Einmal
sitzen. Gut, komm vor. Wann?
Ja. 1974 muss das gewesen sein.
Welche Klasse, weißt du das noch?
6. auf 7. meine ich, wäre das gewesen.
Okay, ja. Also ähnlich, ja, so ähnlich war es dann.
In der führenden Schule, wo es dann, dann drum geht, ja.
Ah, ich habe die 7. zweimal gemacht, ja. Okay, kann man machen. Also das ist.
Gibt viele Leute, die sitzen geblieben sind, aus denen trotzdem noch was geworden ist.
Ja. Aber das Schöne ist ja, es hat ja hinten funktioniert. Ich höre Abitur in Wiesbaden, ist ja alles gut.
Ja.
Also insofern.
Abitur in Wiesbaden war gut. Ja.
Also hat das ja alles geklappt. Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingeht, was das werden soll?
Das war das Problem. Ich wollte unbedingt zur Polizei.
Okay.
Hat im ersten Anlauf auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann steht man dann da und das hat die heutige Jugend auch. Also ich habe das bei meinem Sohn gesehen, bei meiner Tochter gesehen und bei meinen beiden Stiefkindern auch. Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was man machen soll. Also die Jugendlichen in dem Alter. Und im zweiten Anlauf hat Polizei bei mir funktioniert. Es war allerdings auch wirklich so, dass es der Beruf war, den ich immer wollte. Ja, insofern war ich glücklich natürlich, dass es dann da geklappt hat.
Das heißt natürlich, wenn man etwas unbedingt möchte, legt man ja natürlich auch eine ganz andere Energie da rein. Das heißt, dann nimmt man auch Dinge noch auf sich. Ich weiß gar nicht, ich kann mir das jetzt gar nicht erklären, warum hat es beim ersten Mal nicht funktioniert?
Ja, das passt eigentlich nicht so zu meiner späteren Aufgabe bei der Polizei. In Deutsch hat es ein bisschen gehangen.
Okay.
Aber
also, dann wird es ja noch witziger eigentlich. Ja.
Man muss wirklich sagen, ein Motto eben auch, was ich auch habe, zu dem Anfangsmotto noch, niemals aufgeben. Also ich gebe nur ungern auf und versuche alles bis zum Schluss, dass es dann funktioniert.
Ich hätte jetzt so bei der Polizei gehören natürlich diese ganzen körperlichen Geschichten dazu. Dafür muss man natürlich tauglich sein, dass das funktioniert. Aber ich hätte jetzt an Deutsch als einen Hinderungsgrund fast gar nicht mit gerechnet. Aber klar, du musst Sachen schreiben, du musst es festhalten und du musst mit Behörden kommunizieren und das, was du schreibst, hat natürlich auch eine Bewandtnis später vielleicht auch vor Gericht und an anderer Stelle, ne?
Also klar, viele kennen Polizei natürlich aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen Krimis oder Polizei besteht zum großen Teil aus Schreibtischarbeit, ja, weil alles das, was draußen gemacht wird, irgendwelche Kontrollen, irgendwelche Sachverhalte, die aufgenommen werden, muss im Bericht erfasst werden, es muss dokumentiert werden, das ist alles Schreibarbeit, ja. Also mindestens 50, wenn nicht sogar 70% sind Schreibarbeit bei der Polizei, das muss man ganz deutlich so sagen, ja.
Naja, und Polizisten oder Polizistinnen sind ja oft auch letztendlich tatsächlich vor Gericht auch Zeugen für Dinge, ne?
Ja, das ist das, wo drin es dann mündet. Letztendlich wird das dann bei Gericht vorgelegt und das muss eben einfach alles schlüssig sein und muss ich natürlich auch sauber lesen können. Also wenn da ein Haufen Rechtschreibfehler drin sind oder so, das geht gar nicht. Das gibt das falsche Bild eigentlich auch von der Zuverlässigkeit von demjenigen.
Natürlich, also passt, macht, ist absolut sinnvoll, wenn wir jetzt so den Einblick haben. Das heißt, dann hat es im zweiten Anlauf funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie sieht eine Polizeikarriere aus? Wie beginnt die? Ich glaube, da gibt es spezielle Schulen, ne?
Ich war am Anfang die Ausbildung bei der Polizei hat sich natürlich geändert in den letzten Jahren. Wir hatten zu Beginn noch eine dreigeteilte Laufbahn. Das heißt also, einen einfachen Dienst, einen mittleren Dienst, einen gehobenen Dienst und einen höheren Dienst. Ich habe damals noch im mittleren Dienst angefangen. Das ging dann los mit einer Grundausbildung, wo man so die ersten rechtlichen Kontakte hat in Strafrecht, in Verfassungsrecht, in Polizeirecht und was es da alles gibt. Das ist ja also sehr umfassend, die ganze Rechtslage, also für die Polizisten auch. Dann ging es weiter in eine weitere fachliche Ausbildung. Das war dann dieser klassische Einsatz in eben, was man so sieht bei Demonstrationen, in Hundertschaften, in so Verbänden. Das war schon fast noch eine militärische Ausbildung, die wir damals hatten. Hat dann gemündet nach 3 Jahren in einem Abschlusslehrgang mit einer Prüfung und dann war ich Polizeihauptwachtmeister, hieß das damals noch. Ich habe dann die ersten Jahre Streifendienst verrichtet in Mainz, also ich war in Gonsenheim 5 Jahre, bin dann weiter gewechselt in die Mainzer Neustadt. Das hat damals mit einer Organisationsreform zusammengehangen und letztendlich war ich dann auch eine Zeit lang bei der Einsatzleitung, bis sich dann rausgestellt hat, ich würde gern doch noch weitermachen und bin dann auf die Fachhochschule der Polizei nach Koblenz gewechselt, um da dann zu studieren. Mittlerweile ist es ja die Hochschule der Polizei auf dem Hahn. Die Ausbildung hat sich insofern geändert, dass die Polizei eine zweigeteilte Laufbahn hat. Also man fängt an im gehobenen Dienst und geht dann weiter in den höheren Dienst mit Bachelor oder Master, je nachdem, wie sich das dann da gestaltet.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit René Nauheimer. Er ist der erste Beigeordnete in der Verbandsgemeinde Bodenheim, war lange Zeit Polizeibeamter, unter anderem auch in der Pressestelle. Das ist Thema hier im Gespräch mit René Nauheimer.
Wie ist das, wenn man das erste Mal auf Streife geht? Ich meine, ich glaube, da erlebt man ja kuriose Dinge, ne?
Ja, das ist schon aufregend. Ich war 17, wie ich bei der Polizei angefangen habe. Das war ja heute unmöglich, also undenkbar. Wir mussten um 10 Uhr noch zu Hause sein, also in der Kaserne damals. Und wie ich dann rauskam, war ich gerade mal 20 und das ist natürlich auch sehr jung und insofern auch ja aufregend, zumal man alle, ich denke mal, schönen Dinge mitkriegt, man Leuten hilft, aber auch diese ganzen negativen Dinge, auch gerade mit Toten, mit Suizid. Meine erste Leiche war eine Babyleiche, also ist nicht schön, auch in dem Alter nicht. Dann gestaltet sich das auch so, dass, ja, die, man weiß ja nie, wo man hinkommt. Ja, die, also wenn ich jetzt gerade an die Leichen zurückdenke, die sind auch nicht unbedingt immer im frischen Zustand, was einen auch dann eben belastet. Habe ich aber immer gut weggesteckt. Und dann eben diese ganzen anderen gesellschaftlichen Probleme, die man mitbekommt, ob das Familienstreitigkeiten sind, ob das Wirtshausschlägereien sind, ob das, ja, die Auseinandersetzungen, ich sag jetzt mal, in Mainz am Rosenmontag sind, alkoholbedingt natürlich, hat sich alles mittlerweile insofern geändert, dass es noch wesentlich intensiver geworden ist. Also zu meiner Zeit, wir hatten eigentlich mehr Spaß gehabt in den 80er Jahren bei der Polizei, was sich in den 90er Jahren und später dann eben auch gewandelt hat, dass es dann doch wesentlich gefährlicher geworden ist.
Ich merke das nur, wenn du mal so kontrolliert wirst, routinemäßig, und wir hatten im Vorfeld drüber gesprochen, ich habe einmal auch diskutiert, bis sie mich dann auch so haben fahren lassen, weil sie eingesehen haben, dass das jetzt hier kein Verstoß war. Aber wenn man freundlich, ich merke sofort, wenn die merken, da ist jemand freundlich, merke ich auch immer, dass so eine Entspannung dann auf einmal da ist, wenn bei so einer Kontrolle. Die kommen erstmal und zeigen natürlich logischerweise eine Machtposition. Ich verstehe das auch, weil ich möchte nicht wissen, was da alles denen an den Kopf geworfen werden bei solchen Kontrollen. Aber in dem Moment, wo du freundlich und normal sprichst, merke ich halt immer, dass sofort das auch so zurückkommt. Also ich habe mit Polizei weitestgehend gute Erfahrungen.
Ja, die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, die sind also zum einen gut ausgebildet und ich denke, die sind auch empathisch. Die haben natürlich mit vielen Negativen zu tun und auch vielen Diskussionen, die vielleicht unsachlich sind. Insofern gucken die natürlich am Anfang auch erstmal, was, mit wem habe ich zu tun? Was ist der Grund der Kontrolle? Wie ist die Argumentation? Da können die schon mit umgehen. Zumal wir mittlerweile ja wirklich auch in einer Gesellschaft leben, die einfach auf Diskussion eingestellt ist, ja. Ob das jetzt in der Schule losgeht oder. Es wird ja überall diskutiert.
Ich glaube, solange wir friedlich und freundlich bleiben und das auf Augenhöhe machen, ist das ja auch okay, können wir diskutieren. Aber wenn es halt unsachlich wird, dann, ja.
Das ist der Punkt.
Dann wird es halt schwierig, ja. Das ist, wie lange ist man dann unterwegs auf Streife? Das heißt, bis zur Entscheidung, dass du jetzt sagst, ich mache was anderes oder?
Ich war also jetzt im Prinzip 7 Jahre auf Streife, bin dann eben an die Fachhochschule gegangen. Als ich zurückkam nach 3 Jahren nach dem Studium, war ich dann nochmal ein knappes Jahr auf Streife, natürlich in der anderen Funktion, in der Führungsfunktion dann schon, und hatte eigentlich damals für mich gedacht, ja, das machst du jetzt noch so 10 Jahre. Hat ja Spaß gemacht, das ist abwechslungsreich, man hat mit vielen Leuten zu tun, mit jungen Kolleginnen und Kollegen, die sind alle, ich sag mal, sportlich gut drauf. Ja, man hat also Spaß, denke ich mal. Und damals hatte ich dann auf einmal ein Telefonat bekommen. Das war Anfang 1991. Wir brauchen jemanden für die Einsatzplanung. Damals im Polizeipräsidium Mainz. Ob ich mir das vorstellen könnte. Da war ich natürlich erstmal, ja, wie vor den Kopf gestoßen. Von heute auf morgen, man muss sich das so vorstellen. Freitags kam der Anruf. Montag soll ich mich melden. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann, ich sag mal, in der Führungsriege im Polizeipräsidium und habe für die nächsten 3 Jahre für das Polizeipräsidium, was zunächst Polizeipräsidium Mainz war und dann später, als die Organisationsreform kam, weiter für Mainz die Einsätze geplant für die Polizei.
Okay, das heißt, jetzt überlege ich gerade, also das, was ja so in Streife passiert, kann man ja nicht richtig planen. Ne? Das heißt, da sagt man nur, die Kollegen sind unterwegs und sind draußen zu der und der Zeit und fahren das und das Gebiet ab. Dann passiert aber etwas.
Ich weiß nie, was im nächsten Moment passiert.
Genau. Und was für eins? Na, ich habe schon eine Idee, weil ich war auch schon einmal, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, ich war auch schon mal einmal bei einem Einsatz dabei. Das heißt, es gibt natürlich Sachen, Tag X räumen wir das und das. Das wird natürlich geplant, ne?
Ja. Also Häuserräumungen haben wir geplant. Ganz klar, war ja gang und gäbe in Anfang der 90er Jahre noch Winterhafen in der Augustinerstraße. Ja. Wir haben viele Demonstrationen in Mainz, weil eben Landeshauptstadt, das muss geplant werden. Wir haben den Rosenmontagszug, darf man natürlich nicht vergessen, als Highlight.
Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, oder?
Ja, damals schon noch, weil wir damals noch anders geplant haben als heute. Ist aber immer noch eine Herausforderung. Bei so viel mittlerweile bei der Gefährdungslage spielt das natürlich wieder eine andere Rolle. Also hat sich auch wieder gewandelt. Und was wir auch viel haben in Mainz, sind ja irgendwelche Staatsbesuche. Ich erinnere nur an Bush, als er da war, 2005.
Das war das mit den Kanaldeckeln, ne?
Das war mit den Kanaldeckeln, aber das hat man schon öfter mit den Kanaldeckeln.
Okay. Also das ist, da war ich dann einfach, ja, aber natürlich, es wird alles durchdacht. Das ist eine Hochrisikolage. Und natürlich möchte man jede Situation, die passieren kann, verhindern. Man denkt alles durch und dann werden halt echt die Kanaldeckel zugemacht, ne?
Ja, war so gewesen, ja.
Und danach wieder auf.
Danach wieder auf, ja.
Es ist schon verrückt. Okay, und das muss logischerweise geplant werden. Mit Ressourcen, ist Personal da, was brauchen wir und all diese Dinge, ne?
Ja, das waren damals wir haben das mit Wiesbaden zusammen gemacht, insgesamt, soweit ich mich erinnern kann, 15.000, 16.000 Polizeibeamte, die da eingesetzt waren.
Was ein Wahnsinn, ne? Ja. Ja, wo muss ich Häuser vielleicht schließen? Wo muss ich besonders drauf gucken? Wer geht da rein und raus? Ja. Ja.
War schon aufregend.
Ja, das glaube ich. Wie lange hast du das gemacht?
Also die Einsatzplanung habe ich gemacht bis 2008. Dann bin ich in die Polizeiinspektion 2 gewechselt, also die zweite große Polizeiinspektion der Innenstadt, war dort stellvertretender Leiter gewesen, bis ich dann 2004 letztendlich in der Pressestelle gelandet bin, auch wieder in so einer Aktion von heute auf morgen. Können Sie sich vorstellen, das? Dann war ich dann Pressesprecher gewesen für 10 Jahre im Polizeipräsidium Mainz. Und da habe ich eben diese ganzen, ja, eben auch dieser Busch-Einsatz, diese ganzen großen, intensiven Einsätze auch erlebt.
Ja, und dann kam 2011 Antenne Mainz, ne? Da sind wir uns dann über den Weg gelaufen, weil tatsächlich wir halt überlegt haben, wie kriegen wir das Bild der Nacht am besten hin? Und da haben wir völlig naiv gefragt, können wir denn morgens nicht mal mit euch sprechen? Ja, das ist eine große Überraschung und große Freude, ne?
Also die Anfrage, die hat mich schon am Anfang, ja, überrascht. Der Südwestfunk hatte, glaube ich, so eine ähnliche Anfrage auch schon mal gehabt, wobei ich da ein bisschen vorsichtiger war, weil einfach der Verbreitungsgrad größer war. Und ich habe solche Dinge, genauso wie Sat.1 Motormagazin, als Ausbildung gesehen. Alle großen Sender oder sieht man ja im ZDF oder Südwestfunk oder wie sie alle heißen, da werden die Moderatoren natürlich ausgebildet. Wie spreche ich, wie verhalte ich mich, wie stehe ich da? Und von Antenne Mainz war für mich damals einfach so die Überlegung, es ist örtlich begrenzt.
Man kann Schaden anrichten, ne?
Wir können morgens locker reden und erzählen, was so los gewesen ist. Wir haben ja auch keine Geheimnisse und Dinge, die wir nicht erzählen konnten oder auch aus taktischen Gründen. Die sind natürlich nicht erzählt worden. Aber es war eine willkommene Angelegenheit, die bis heute, glaube ich, fortdauert.
Die hält an, und ich wollte auch gerade sagen, und es ist auch tatsächlich, was damals, sage ich mal, vielleicht auch von beiden Seiten ein bisschen unbeholfen noch war, weil man einfach auch, wir haben genau reingekrätscht, da wart ihr, glaube ich, noch in der Lagebesprechung, da wollten wir gerne telefonieren.
Sein.
Und das ist dann immer irgendwie ein bisschen hin und her, und die Kollegen waren auch am Anfang dann noch sehr förmlich, und jetzt über die Zeit ist es halt tatsächlich zu so einem, ja, ich sag mal, so einem launigen morgendlichen Ritual geworden, wo man über Dinge spricht. Aber, und das finde ich das Faszinierende, das heißt, wir gucken natürlich drauf, was ist vielleicht Kurioses passiert oder was ist vielleicht auch Lustiges passiert. Aber in dem Moment, wo es etwas Ernsthaftes ist, kommt es auch trotz, sage ich mal, dieser manchmal flapsigen Art trotzdem ernst rüber. Und das finde ich eigentlich, das hat sich so über diese Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, entwickelt. Ja.
Ja, die Kunst ist ja auch bei der Geschichte, Polizeibeamte sind ja von Grund auf eigentlich Beamte, ja, und von ihrer Sprechweise, von ihrem Auftreten sind die natürlich zunächst mal förmlich. Und die Kunst in der Pressestelle ist einfach, den Leuten zu vermitteln, so dass sie es auch verstehen, nicht in diesem langweiligen Behördenjargon, sondern einfach in der Umgangssprache, die immer noch sachlich ist, die Sachen zu vermitteln. Und ich denke, das ist im Laufe der Zeit ganz gut gelungen, eben auch mit Übung dann. Dank also, Antenne Mainz,
ja. Ich glaube, dass tatsächlich das für beide Seiten eine gute Geschichte ist, und deswegen hält es wahrscheinlich auch bis heute, dass einfach da morgendlich dieses kurze Telefonat zur Polizei, was war los? Ja. Und irgendwie auch tatsächlich wird es immer weitergereicht, wenn es gab ja schon einige Wechsel in der Pressestelle. Ja. Insofern. Aber du bist Geburtshelfer.
Ja, also war es gewesen.
Nee, wir waren sehr froh, weil für uns ist natürlich, ich meine, als Lokalradio gibt es nichts Wichtigeres, als einfach so ein Lagebild morgens zu haben.
Ja. Ich denke, den Kollegen macht es auch immer noch Spaß.
Ja. Ja, und ich glaube auch, dass wir eine gute Zeit damals erwischt haben, weil da tatsächlich dann dieses Radio auf einmal eine höhere Bedeutung hatte. Also früher gab es halt wirklich dann nur in Mainz den Öffentlich-Rechtlichen. Auf einmal kamen dann halt die Kollegen von Rockland und Dings. Es haben halt mehr angefragt, und insofern ist es ja auch gut, dann damit umzugehen.
Ja, O-Töne sind gang und gäbe auch immer noch. Ja, aber diese Kontinuität, die war eben dann da gegeben für Antenne Mainz. Ich denke, das ist auch ein gutes Projekt gewesen.
Ja, ich freue mich immer, wenn ich das morgens höre. Also das ist insofern halt, und wie gesagt, kollegialer Umgang, und das so sollte es ja auch sein.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit René Nauheimer. Er war lange Zeit Pressesprecher bei der Mainzer Polizei. Er ist heute der erste Beigeordnete in der Verbandsgemeinde Bodenheim. René Nauheimer ist bei mir. Und dann habe ich eine Geschichte, die war für mich, wahrscheinlich für euch gar nicht so beeindruckend, aber für mich, weil wir das Stichwort Räumung hatten. Wir waren irgendwann beim Einsatz dabei. Und zwar in, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt, da hinten in der Rheinallee. Ich habe das schon.
Das war im Zollhafen.
Ja. Wo halt so ein Gebäude besetzt war und das dann halt irgendwann morgens geräumt wurde. Und da haben wir uns um 4 Uhr irgendwie
im Polizeipräsidium getroffen.
Getroffen, und dann ging es dann irgendwann los, ja. Ich fand's spannend. Also ich fand das beeindruckend und auch so mittendrin. Ich sag mal, auch wenn Dinge vielleicht, wenn das Risiko da eingeschätzt werden kann, wisst ihr ja trotzdem nicht, wenn ihr so eine Meute mit da drin habt, was passiert, und seid ja dann auch für die mitverantwortlich.
Ja. Also die jungen Leute, die waren schon engagiert, und es war denen auch wichtig, eben auch auf, ich glaube, damals ging es um Wohnraum auch, um darauf hinzuweisen, und wie das dann eben so ist. In dem jugendlichen Alter, die haben sich dann irgendwann so reingerannt, dass sie auch schlecht wieder rausgekommen wären, ohne ihr eigenes Gesicht zu verlieren. Die waren der linken Szene zugehörig, und ich denke auch ein gewisser Ansatz von Gewaltbereitschaft, ohne dass ich denen jetzt was unterstellen will, war vielleicht auch da gewesen. Dann war das ganze Haus verbarrikadiert. Also es war jetzt nicht so einfach, da reinzugehen und die wieder rauszuholen. Insofern waren wir, das damals der Achim Zahn, er war ja Leiter der Direktion Mainz, und ich mehrmals in dem Gebäude gewesen. Wir haben uns unterhalten und haben uns letztendlich auf die Räumung zu dem Termin da geeinigt. Ja.
Okay.
Wir sind zwar martial da reingegangen, aber ich denke, jeder wusste, was passiert. Und insofern ist es zu keinen Schäden gekommen, also zu keinen Personenschäden, ja, was eben viel wert war damals.
Also das gehört dann auch dazu, dass man im Vorfeld vielleicht auch Gespräche sucht, dass jede Seite weiß, was da passiert, damit es nicht, trotzdem ist eine Barrikade, ihr wisst nicht, was euch dahinter erwartet.
Ja,
ne?
Ja, so war es gewesen. Und letztendlich muss man auch sagen, ich sage immer, wir sind auch bei der Polizei, wir sind Mainzer, ja, wir sprechen miteinander und dann weiß jeder, wo er dran ist, ob das dann jetzt für den einen unbedingt passt oder nicht. Ich meine, als Polizei hat man eine Aufgabe, die muss man letztendlich ausführen, und so war es gewesen damals.
Also ich fand es spektakulär. Ja. Also das heißt, tatsächlich, wenn man so in einem Einsatz drin ist, ist vielleicht aus journalistischer Sicht dann auch so ein bisschen schwierig, weil man so eingebettet ist und Dinge mitkriegt und dann auch aufpassen muss, dass man nicht so Teil einer Sache wird. Aber trotzdem war es eine gute Möglichkeit.
Ja, ihr wart ja in der ersten Linie vorne.
Genau, ja. Ja, also das ist dann, sage ich mal, schon so ein Vorteil dieses Jobs, dass man Dinge sieht, die man sonst im normalen Leben halt einfach, ja,
genau,
im besten Fall nicht sieht, ja. Also, aber ich fand das beeindruckend. Also das hat sich bei mir auch das frühe Aufstehen, weil das ja gar nicht meine Sache ist. Aber das gehört bei der Polizeiarbeit, glaube ich, auch dazu. Ne? Das
unbedingt. Ist.
Presse hast du gemacht, wie lange?
10 Jahre.
10 Jahre und dann? Ging es nochmal wohin?
Dann hat die Kommunalpolitik so langsam eine Rolle gespielt. Ich hatte angestanden als Bürgermeisterkandidat für Nackenheim, für meine Heimatgemeinde. Da war die Überlegung, Bürgermeister und Pressestelle, das passt nicht zusammen. Das, sowohl das eine als auch das andere ist ein Fulltime-Job. Und der Polizeipräsident damals, Karl-Heinz Weber, hätte wahrscheinlich gefragt, ob ich noch ganz knusper bin, wenn ich den Fulltime-Job Bürgermeister noch nebenbei machen wollte. Und da habe ich mich dann entschlossen, zur Verkehrsdirektion im Polizeipräsidium Mainz zu gehen.
Okay, das heißt, was macht man da?
Die Verkehrsdirektion ist zuständig zum einen für den kompletten Autobahnbereich, also die A60, der Mainzer Ring, die A61 bis fast Ludwigshafen unten, die A63, die A643, also die ganzen Autobahnen. Dann die qualifizierte Verkehrsüberwachung, also sprich die Blitzer, gehört dazu. Ja, mittlerweile ist es ja auch alles recht offen. Ich hätte auch damals schon eine Liste rausgegeben, wo die Blitzer wann, wo, wie stehen. Hätte für viele sowieso nichts genützt, aber ja, mittlerweile wird es ja auch oftmals übertragen oder weitergegeben. Dann Schwerverkehrkontrolle fällt darunter. Die Abstandskontrolle. Dann die Verkehrsüberwachung mit Spezialfahrzeugen, also die Raser, die mit großmotorigen Autos von uns verfolgt werden, gefilmt werden und dann angehalten werden. Und eine Fahndungseinheit hatten wir auch, die sehr erfolgreich war. Gerade auf der A61, die ja die gedachte Linie von Antwerpen bis nach Genua bildet, also die gedachte Linie. Da ist viel Rauschgift unterwegs, ja. Und die Kollegen waren sehr erfolgreich in dem Bereich.
Okay, da gehört dann auch so ein Gespür dazu, dass man mit der Zeit erkennt, was, wie. Na, ich denke, wir wollen ja gar nicht viel verraten, aber wahrscheinlich sind es dann Fahrzeugtypen oder sonst was.
Kann man schon verraten. Also Gespür gehört da schon dazu, ja. Und ich denke, das haben die Kollegen mit der Zeit gehabt, ja, welches Auto unter Umständen da eine Rolle spielen könnte.
Ich hatte in jungen Jahren, das ist eine ganz witzige Geschichte, die fällt mir gerade ein, bin ich aus den Niederlanden gekommen und ich hatte einen Saab 9000 als Firmenfahrzeug. Und das ist ein großes Auto und ich war noch ein recht junger Mensch. Da bin ich angehalten worden. Und die haben aber sofort in der Kontrolle, wieder meine Erfahrung, sofort gemerkt, nee, das ist jetzt, hätte zwar gepasst, ja, ihr jung und irgendwie ein Auto, was ein bisschen zu groß aussieht. Aber tatsächlich sofort im ersten Gespräch und das hat keine Minute gedauert, dann durfte ich weiterfahren. Also das war, wo ich halt einfach merke, die haben ein ganz genaues Gespür und wissen, was los ist.
Ja.
Ja, also das ist sehr spannend. Und zu den Blitzern, diese Diskussion haben wir ja, wir melden ja die Blitzer in Mainz und wir haben auch immer wieder dann Diskussionen in Social Media, wenn wir einen Blitzer zum Beispiel vor einer Kindertagesstätte melden und dann steht halt immer drunter, warum macht ihr das? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde, wir melden einfach tatsächlich alles, weil mir ist es egal, warum jemand langsam fährt vor der Kindertagesstätte, solange er langsam fährt vor der Kindertagesstätte.
Das ist genau der Punkt, so will ich das auch sehen und insofern hätte ich auch keine Hemmungen gehabt, solche Blitze auch bekannt zu geben. Ja, wir stehen von 8 bis 12 Uhr an der Kindertagesstätte in der Hechtsheimer Straße zum Beispiel.
Das ist unter anderem auch, wer das Programm regelmäßig hört, wir melden ja auch, wann, wo zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr kontrolliert wird, ist das gleiche Modell. Das heißt, wenn die Leute wissen, oh, ich werde hier kontrolliert und alle haben den Fahrschein, dann finde ich, haben wir einen guten Job gemacht.
Ja, wir haben auch nichts zu verbergen bei der Polizei.
Ja, also ich finde das insofern, da bin ich, nur wir haben diese Diskussion immer, ich glaube, es geht darum, dass die Leute, wenn 30 ist, 30 fahren und dass man sich darauf verlassen kann, welche Motivation das jetzt ist. Ja, wäre schön, wenn es jeder aus Einsicht macht. Ich bin da ergebnisorientiert. Ja, dass wenn jemand sagt, okay, hier wird kontrolliert, hier fahre ich halt und halte mich dran und der andere sagt halt, okay, hier sind Kinder und ich bin vernünftig und fahre deswegen 30. Ja. Beides in Ordnung.
Es kommt aufs Ziel drauf an.
Ja. Genau, also das genau, ja. Wir kriegen das richtige Ergebnis, wenn es funktioniert, ja. Vielleicht ist die Stadtkasse oder die Landeskasse oder sowas, findet das vielleicht nicht so toll. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit René Nauheimer. René Nauheimer ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Wir haben viel über seine Arbeit bei der Polizei erfahren. Er ist aber auch der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Bodenheim. Und jetzt sprechen wir ein bisschen über das Thema Kommunalpolitik hier bei Antenne Mainz.
Die Kommunalpolitik hast du gerade erwähnt. Da bist du dann auch so reingerutscht, ne? Dann ich weiß gar nicht, deine Anfänge fehlen mir gerade.
In die Kommunalpolitik rutscht man so rein, ja. Das ist ja, ich sage jetzt nicht wie beim Fußballverein oder in anderen Vereinen, dass man von Kindheit an da anfängt. Ich bin irgendwann durch Nackenheim gelaufen und in der Straußwirtschaft saß ein Tisch, so eine Runde, und ich kannte die natürlich alle und bin dann dazugekommen. Die haben dann gesagt, wir sind von der FEG, willst du dich mal zu uns setzen? Dann habe ich mich dazu gesetzt.
Und schwupp.
War es das gewesen, ja. Ich glaube, das war auch 2004 gewesen. Und seitdem bin ich dabei, ja.
So geht das, ne?
Ja.
Und das heißt, man lernt dann auf einmal, man kann tatsächlich Dinge bewegen. Man darf nur nicht die Illusion haben, dass man Dinge schnell bewegen kann, ne?
Das ist es, ja. Also zum einen, wenn man die Leute kennt, es ist eine nette Runde. Wir verstehen uns untereinander. Es werden Themen angesprochen, die jeden berühren in irgendeiner Art und Weise. Ob das jetzt Verkehr ist, ob das Schule ist, ob das Kindergärten sind oder ob das Bauen ist. Hat jeder was mit zu tun.
Direkte Lebenswirklichkeit.
Genau.
Ja, das heißt, das ist mein Umfeld. Da werden Entscheidungen getroffen, ja.
Und so gibt dann das eine zum anderen, man bleibt dabei, weil es wirklich interessant ist, und mit der Zeit stellst du dann natürlich auch fest, es geht nicht von heute auf morgen. Es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Das sehen wir überall. Und auch wenn man die, ich sag jetzt mal, die Verwaltungen mit irgendwie der freien Wirtschaft vergleicht und sagt, wenn das die freie Wirtschaft wäre, ging das alles viel schneller. Nur was oftmals vergessen wird, wir haben ganz andere Voraussetzungen in der Verwaltung. Wir haben rechtliche Vorgaben, es müssen viel mehr Leute mitreden. Kein Bürgermeister kann alleine entscheiden, welche großen Planungen, Baugebiete oder Veränderungen er vornimmt. Er muss immer seinen Rat fragen.
Auch keine Gewinnabsicht. Ich komme ja aus dem unternehmerischen Kontext eher und ich bin ja auch, also da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, ich bin ja auch kommunalpolitisch aktiv und musste erstmal lernen, ja, natürlich musst du gucken, dass der Haushalt in Ordnung ist, aber du hast jetzt erstmal keine Gewinnabsicht, ja?
Nein, eher eine Sparabsicht, ja. Also gewinnen nicht. Man muss einfach das Wirtschaftlichste rausholen. Das ist natürlich auch immer schwierig, dann da abzuwägen, was mache ich, wie mache ich. Oftmals ist mehr, weniger oder umgekehrt, je nachdem, was für ein Projekt man gerade vor der Brust hat.
Ja. Niemand möchte, dass ein Kindergarten als Beispiel nur nach jedem wirtschaftlichen Detail betrachtet wird, weil dann gibt es weiche Faktoren, wo du manchmal sagst, es ist dann doch besser, es so und so zu machen.
Genau.
Ja, also ich glaube.
Das ist der Punkt, ist schwierig, ja.
Und das heißt, du bist da so langsam immer weiter reingewachsen.
Ja, wie das so ist im Verein, wenn man sich beteiligt und dann kriegt man Arbeit. In der heutigen Zeit ja, wollen, so ist es leider, immer weniger Leute irgendwas auch für die Gesellschaft tun. Und egal, wo man hinguckt, ob das in den Fußballvereinen sind, also Sportvereine allgemein oder auch andere Gemeinschaften, es sind immer nur eine Handvoll Leute, die was tun. Ja, und je länger du dich für sowas engagierst, je länger du dabei bist, umso mehr rutschst du da rein und umso mehr Verantwortung kriegst du. Und ja, irgendwann ist das, wie ich am Anfang gesagt habe, mein Hobby ist die Kommunalpolitik.
Du bist heute erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bodenheim, Vertreter des Bürgermeisters. Ich glaube, das ist die richtige Umschreibung. Und das ist deine zweite Amtsperiode?
Die zweite Amtsperiode in der Verbandsgemeinde, ja.
Okay. Und das heißt, du musst ja, weil du ja einen gerade von dem Rat mit sehr beeindruckendem Ergebnis wiedergewählt worden bist, du musst ja in den ersten Jahren was sehr richtig gemacht haben.
Ich bin natürlich durch meine Ausbildung und durch meine Tätigkeit bei der Polizei zielorientiert. Das heißt also, wenn ich ein Problem habe oder einen Sachverhalt habe, suche ich nicht nach Problemen, was da jetzt nicht funktionieren könnte, sondern ich schaue so drauf, dass ich zum Ziel komme, dass ich das löse.
Wie ist das Problem? Wie verschwindet dieses Problem?
Wie kriege ich das vom Tisch? Ja.
Okay.
Insofern, wie ich am Anfang auch gesagt habe, ich kann schlecht Nein sagen, was nicht unbedingt ein Nachteil ist in dem Zusammenhang, weil es ist meine Aufgabe jetzt als erster Beigeordneter, wenn jemand auf mich zukommt, mich darum zu kümmern. Und ich denke, dieses Kümmern, egal ob das jetzt in Bodenheim, in Nackenheim, Gaubischofsheim, Haxheim oder Latzwalle ist, das haben die einzelnen Ratsmitglieder auch so registriert und so gesehen. Insofern war das Ergebnis für mich auch sehr erfreulich, als ich wiedergewählt wurde.
Ich bin gerade am Überlegen zur Einordnung. Also der Bürgermeister einer Verbandsgemeinde ist amtlich, also das heißt kein Ehrenamt, sondern das ist ein Berufspolitiker. Wie ist das in der Beigeordnetenfunktion auf der Ebene? Das ist wahrscheinlich.
Der Beigeordnete ist im Ehrenamt. Da sind wir wieder bei dem Thema.
Okay.
Die größten Unternehmen in Deutschland sind die Ehrenamtler.
Ja.
Das ist eigentlich eine Geschichte. Wir machen das wie Ehrenamtler, sage ich mal. Aber wenn man das richtig betrachtet, ist das, ja, also unfassbar eigentlich, was man im Ehrenamt mit einer Stundenzahl da leistet. Ehrenamtlich, ja. Einfach nur für eine gewisse Aufwandsentschädigung. Und ist in meiner Funktion jetzt erreichbar 7 Tage die Woche, kann man sagen.
Ja, da musst du erst Menschen finden, die das machen wollen.
Das muss man wollen,
ja. Also das ist ja auch, wir erleben ja, jetzt kann man sagen, der Verbandsgemeinde Bodenheim ist es sogar noch, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber du erlebst, wenn du auf das ganze Land Rheinland-Pfalz schaust, ja auch immer mehr Stellen, wo, ja, da bleiben Plätze manchmal auch leer, ne? Ja.
Wir sind natürlich übersichtlich in der Verbandsgemeinde Bodenheim. Wir haben 5 Gemeinden. Wir kennen uns alle untereinander, zum Teil von der Schule noch von früher. Also es ist ganz eng. Es macht richtig Spaß hier in der Verbandsgemeinde Bodenheim. Von der Struktur selber haben wir keine schwierigen Strukturen, keine sozialen schwierigen Strukturen. Gut, es beschwert sich immer mal jemand über Falschparker, über die Hecken, die nicht geschnitten werden, über
die menschlichen Dinge halt.
Dinge. Ja, genau. Das Miteinander. Aber es ist überschaubar und ich denke, es macht Spaß. Es gibt natürlich andere Gemeinden, wenn ich jetzt Rheinselz betrachte, mit 20 Gemeinden, das ist schon eine andere Hausnummer und das ist mit Sicherheit anstrengender. Und auch da sind die Beigeordneten im Ehrenamt. Muss man sich fragen, wie lange das unsere Gesellschaft so noch tragen kann mit dem Aufwand, der da geschieht.
Weil je größer das wird, umso weniger Bezug hast du halt zum anderen Ende der Verbandsgemeinde. Also das heißt, bei 5 Ortsgemeinden kennt jeder jeden irgendwo, ja, und du kennst auch Leute überall und verstehst die Probleme, weil du wahrscheinlich einmal in der Woche irgendwo überall durchfährst.
Ja.
Sobald es größer wird, hast du gar nicht mehr die Gemeinsamkeiten auch.
Ja, ich war zum Teil in Bodenheim in der Schule, bin in Nackenheim aufgewachsen, wohne jetzt in Lörzweiler. Die Haxheimer kenne ich alle noch von der Schule, die Bischofsheimer auch, also man kennt sich untereinander,
ja.
Und man kennt die Strukturen und insofern macht es einfach einfacher und macht Spaß.
Also ich bin ja froh, dass du das machst, weil ich bin ja auch seit Jahren kommunalpolitisch aktiv und war auch so ein bisschen frustriert und habe eine neue Heimat gesucht. Und also nur zur Transparenz, dann hatte ich mal angerufen und habe sie dann auch gefunden, ja. Also
schön.
Bin ich dir auch. Und tatsächlich muss ich sagen, ich finde es immer schön, wenn du so ein Freigeist bist und dann auch nicht vielleicht alles schlucken möchtest, wenn du dann eine Gruppierung findest, die sagt, ja, wir ertragen das. Ja, aber wir müssen halt trotzdem irgendwie am Ende eine Position finden. Ich finde das sehr gut, ja.
Ja, freut mich, ja, dass das so gesehen wird. Es ist auch wirklich so bei der FEG, bei den Freien Wählern oder bei der Freien Wählergruppe, muss man sagen, es gibt ja einen Unterschied zwischen den Freien Wählern im Land und den Freien Wählergruppen. Wir sind wirklich nur kommunal orientiert. Also uns geht's in der Freien Wählergruppen nur um die eigene Gemeinde und um nichts anderes. Als Unterschied vielleicht zu den Freien Wählern im Land, die auch im Landtag vertreten sind. Das ist eine Partei, die sich auf Landesebene gegründet hat und grundsätzlich mit uns erstmal nichts zu tun hat.
Ist tatsächlich sehr, sehr schwierige Konstellation, weil die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz sind eine Partei und sie haben aber tatsächlich aus einer Freien Wählergruppe ihren Ursprung, aber halt aus einer völlig anderen Region in Rheinland-Pfalz und haben deswegen auch so ein bisschen den Anspruch, dass sie aus dieser Quelle kommen, aber es stimmt nicht, es ist nur eine Richtung und viele Freien Wählergruppierungen haben ja gar keinen Bezug dazu.
Nein, die Diskussionen bei uns sind kontrovers. Ja, es gibt welche, die befürworten das. Allerdings gehöre ich auch zu denjenigen, wir wollen maximal für die Freien Wähler bis Freie Wählergruppen in dem Fall, um das zu unterscheiden, bis in den Kreistag tragen, weil alles, was darüber hinausgeht, hat nicht mehr unmittelbar mit unserer Kommunalpolitik irgendwas zu tun. Also wir wollen wirklich für unsere eigenen Gemeinden, für unseren eigenen Ort einstehen. Was es natürlich in der Argumentation und im Auftreten und auch vom Bezug her wesentlich einfacher macht und wesentlich authentischer natürlich für uns auch.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit René Nauheimer. René Nauheimer, erster Beigeordneter in der Verbandsgemeinde Bodenheim. Er ist aktiv bei den Freien Wählern und wir haben gerade so ein bisschen versucht, den Unterschied zwischen der Partei Freie Wähler auf Landesebene und den Freien Wählergruppen darzustellen. René Nauheimer, mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Also das Argument natürlich kommt, dass viele Entscheidungen im Land fallen, die natürlich auf die Kommune zurückfallen oder die Kommune muss es umsetzen. Deswegen ist vielleicht die Idee zu sagen, oh, ich habe auch eine Stimme auf dieser Ebene. Also die Argumentation kann ich verstehen. Aber tatsächlich ist es so, wenn man, du bist ja auch auf verschiedenen Ebenen, weißt du, du sitzt in einem Gemeinderat, einem Verbandsgemeinderat, dann gibt es einen Kreistag und zum Teil bist du in der merkwürdigen Situation, dass du Entscheidungen auf jeder Ebene anders triffst und manchmal auch gegenteilig, ja. Das heißt, natürlich ist irgendeine Umlage, eine Kreisumlage im Gemeinderat, stimmst du vielleicht dagegen, weil du deinen Haushalt in der Gemeinde kennst. Im Kreistag sitzt du und sagst, oh ja, wir brauchen das Geld.
Ja, so einfach ist das auch nicht. Ne?
aber tatsächlich, es ist, ich habe am Anfang auch mal gesagt, oh, eigentlich müsste man ja dann konsequent so entscheiden und dann gucke ich mal drauf und sage, okay, je nachdem aus welcher Perspektive, mit welcher Brille du gerade schaust, kannst du zu einem anderen Ergebnis kommen.
Das ist richtig. Man wird ja auch in jedem Gremium für sich wieder neu verpflichtet und vereidigt. Also für den Kreistag bin ich im Kreistag verpflichtet, für den kompletten Kreis. In der Verbandsgemeinde bin ich für die Verbandsgemeinde verpflichtet. Und wenn ich in der Ortsgemeinde bin, für die Ortsgemeinde. Aber ich kann im Kreistag ganz konkret, der Haushalt steht wieder vor der Tür, wirklich für die Gemeinden mitdenken und auch im Kreis schauen, ist das alles unbedingt so notwendig, was wir da im Kreis machen? Oder können wir nicht das eine oder andere einsparen, weil ich ja weiß, den Gemeinden geht's nicht gut. Die Gemeinden sind die Letzten, die nicht mehr eingreifen können und die zur Kasse gebeten werden vom Kreis. Ja, also insofern kann ich dafür die Gemeinde schon mitdenken. Der Anspruch fehlt mir hin und wieder auf der Landespolitik, zumal wir viele Landespolitiker auch im Kreistag oder in den Ortsgemeinden drin haben. Nur wenn man sieht, wie es den Gemeinden geht, frage ich mich, was die Landespolitiker dann in die Landespolitik mit reintragen.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Also ich merke das immer nur, wenn ich mir das so bei uns, also ich wohne in Gaubischofsheim, wenn ich mir das so anschaue, du hast einen großen Kindergarten, du hast einen Bauhof und der Bürgermeister ist der Chef von dem Ganzen. Das heißt, du organisierst im Ehrenamt eine Unmenge von Mitarbeitern. Ich habe da echt Respekt vor.
Ja, wenn man Bodenheim nimmt.
Noch größer, ja.
Bodenheim hat 5 Kindergärten. Ein Riesenbauhof, über 8000 Einwohner und der Bürgermeister ist im Ehrenamt. Kann man sich überlegen, ob das Sinn macht, ja.
Ja, es ist Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Modell, dass das wirklich schwierig ist. Du musst Menschen finden, die bereit sind, weil das ist eine Aufwandsentschädigung, das ist auch ein bisschen Geld, aber natürlich rechtfertigt das nicht den Arbeitsaufwand.
Keiner Weise. Das ist Idealismus pur.
Ja, weil du musst dir einfach überlegen, das ist nirgends bist du in einer normalen 40-Stunden-Woche fertig und du musst halt dann auch, du hast ja dann auch diese repräsentativen Verpflichtungen, das heißt, die Menschen erwarten, was weiß ich, wenn die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr feiert, dann muss der Bürgermeister kommen.
Ja. Das gehört sich so, ja.
Genau, und davon hast du wahrscheinlich an jedem Wochenende ein Event, wo du sagst, muss ich hin.
Ja, es gibt viele, sagen wir mal so. Ja, die Familie spielt natürlich auch noch eine Rolle, da muss man halt einfach wirklich sehen.
Ja, aber ich glaube, das Stichwort ist tatsächlich so, wer sich für so ein Ehrenamt in exponierter Stelle entscheidet, der braucht auch seine Familie im Hintergrund. Also das heißt, das muss der Familie auch klar sein, was da passiert.
Ja, ja, wenn sie das dann am Anfang so registriert, ja.
Ja gut, dann ist es zu spät. Aber es ist schon, also wenn man so reinblickt, finde ich das faszinierend, dass Rheinland-Pfalz eigentlich so funktioniert. Aber ja.
Ich will jetzt auch keine Angst machen, dass ich jetzt da total überfordert bin mit den Ämtern oder mit der vielen Arbeit. Im Gegenteil, wir brauchen ja auch jetzt gerade wieder junge Leute, die da eben mit anpacken. Und ich kann jedem auch nur sagen, es muss auch niemand unbedingt jetzt ein schwieriges Amt übernehmen. Es reicht in dem Bereich, wenn man einfach Hinweise bekommt, wenn man auf das eine oder andere hingewiesen wird, vielleicht eine kleine Unterstützung. Und ich denke, das ist durchaus reizvoll. Ja, wir sehen ja jetzt auch in Haxheim oder gerade in Gaubischofsheim, dass auch wieder Jüngere mit dazugekommen sind, die sich vielleicht auch weiterentwickeln und dass das eben so weitergeht.
Naja, und das Spannende ist ja tatsächlich, du hast ja in diesen Gemeinderäten eine ungeheure Kompetenz von Menschen, das heißt, dass sie aus ihrem Berufsleben mitbringen. Du kannst natürlich nicht alles eins zu eins umsetzen, aber du hast eine enorme Kompetenz. Der eine kennt sich im Bauen aus, der andere, keine Ahnung. Und wenn du halt anfängst, richtig zu reden, dann hat das natürlich auch eine Kraft.
Das ist so, ja. Wir haben Fachleute in allen Bereichen, ob das jetzt im Bau ist, ob das in der IT ist.
Landwirtschaft hier, also viele Landwirte sind auch aktiv.
Landwirte, wir haben schon Fachkompetenz, massive Fachkompetenz bei uns, ja.
Aber ein spannendes Thema, ne? Das ist, wenn man so drauf schaut, wie das so funktioniert, denn du hast jetzt, ich weiß gar nicht, gerade die Zahlen, ich glaube, Gaubischofsheim sind irgendwie Kreisumlage 800.000, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sind natürlich auch Summen alles, ne? Das sind schon Beträge, die da entschieden werden.
Ja, wir sprechen im Kreis vom Haushalt von 650 Millionen. Das kann man sich als einfacher Bürger gar nicht vorstellen, was man mit so viel Geld macht und wie das umgesetzt wird. Ja, und dann sitzt man dann da als Ehrenamtler und soll da irgendwelche Expertisen noch abgeben und irgendwelche Beiträge dazu leisten. Das ist äußerst schwierig.
Und halt auch eine Verantwortung, ne? Weil es sind wirklich Beträge.
Große Verantwortung, ja. Und vor allen Dingen auch die Schwerpunkte, die da gesetzt werden. Gut, es gibt große Bereiche, da gibt's keine Diskussion. Das frisst den Haushalt eben auf. Gerade im Moment der Sozialbereich. Das ist schon enorm, was da reingeht.
Spannendes Thema. Ich muss gucken, dass die Stimmung da nicht so depressiv jetzt hier gerade klingt. Aber ich glaube, es ist eine hohe Verantwortung. Aber ich glaube, es ist aber eine Chance. Wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, kann man gestalten. Ich glaube, das ist einer der positiven Dinge.
Das ist das Aufregende. Man kann gestalten, man wird gehört, man kann eigene Themen einbringen und ja, vor allen Dingen, man sieht auch ein Ergebnis irgendwann. Es dauert zwar ein bisschen länger, wie man am Anfang sagt.
Also das ist der Punkt, da lege ich immer Wert drauf, es dauert. Und ich glaube, man muss sich bewusst sein, wenn man dann einfach sagt, man macht das vielleicht auch, man behandelt es wie ein Hobby, dass man vielleicht dann auch sagt, okay, ob ich das jetzt in 5 Jahren in so einer Amtsperiode, ob ich da wirklich all das, was ich mir vorstelle, umsetzen kann. Und da muss man, glaube ich, realistisch sein. Das ist eher unwahrscheinlich.
Ich habe, als ich erst der Beigeordnete in der Gemeinde Nackenheim war, den Bereich vom Friedhof gehabt und sollte den Friedhof umgestalten. Da habe ich gedacht, naja gut, so ein paar neue Wege anzulegen und ein paar Gräber auf Vordermann zu bringen, das ein Dreivierteljahr, kriegst du es gut hin, dann bist du fertig. Das hat gedauert über 4 Jahre.
Ja, aber wenigstens eine Amtsperiode. Ja. Also das ist ja schon mal, das finde ich ja schon mal eine ganz, ganz gute Geschichte.
Einfach zu viel Gremien einzubinden sind. Die ganzen Ausschreibungen, die Bürgergespräche, die man führen muss, die Fördermittel, die man einholen muss, wo man dann mit Ministerien, mit Kreisverwaltung, also mit anderen Behörden sprechen muss. Es dauert, das zieht sich ja.
Und ich habe gelernt, es gibt immer irgendwelche Regeln, die man dann erst plötzlich entdeckt, die es gibt, die man noch einhalten muss, die das dann halt einfach ein bisschen langsamer machen.
Ja, so ist es.
Und deswegen muss man ein bisschen Verständnis haben, wenn Dinge manchmal halt auch ja 4, 5 oder sogar noch länger dauern. Das heißt nicht, dass nichts getan wird.
Zum einen das und man darf nicht aufgeben. Ganz wichtig.
Das ist, vielleicht nehmen wir das jetzt als Schlusswort, dass man einfach sagt, ja, wer sich dafür engagiert, der sollte halt einfach sagen, ey, ich nehme mir vielleicht mal die 10 oder 15 Jahre und sagen, ich mache das, um einfach auch was zu verändern. Und es ist tatsächlich eine gute Gelegenheit, dort etwas zurückzugeben, wo man lebt und das unmittelbare Feld um einen herum zu beeinflussen.
Das ist es, ja, auf jeden Fall.
Ja, gut, dass wir uns begegnet sind, 2011 zum Sendestart von Antenne Mainz und irgendwie witzigerweise auch, ja, gab es immer Kontaktpunkte, so auch als du nicht mehr in der Pressestelle warst und ja, aber so ist das halt auf dem Land, ne?
Ja.
Ich danke dir für die Zeit.
Ich habe zu danken.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.